zwischen Hamburg und Haiti. Albanien, ein Land im Aufbruch. Eine Sendung von Wolf-Michael Eimler.
Uno doppia marocca gasti doppia poccio e
Rund um den Tisch in der hinteren Ecke eines kleinen Restaurants, weit oben am Berg Mali Idiere, trinken sechs Männer einige Raki zu ihrem Kaffee und singen. Es ist ein normaler Vormittag in Gjirokastra, im Süden Albaniens. Zwischen den schweren Regenwolken bricht immer mal wieder die Sonne hindurch und lässt das ausgedehnte grüne Hochtal und den neuen Teil des Ortes tief unten kräftig leuchten. Fast jeden Morgen treffen sich die Männer in der Ruga Shesai Chomo, um zu diskutieren oder das ein oder andere traditionelle Lied zu singen. Jeder in Gjirokastra kennt die Gruppe um Roland Schenko. Sie gehört zu den wenigen, die die archaischen, polyphonen, also vielstimmigen Gesänge noch beherrschen.
Die polyphonen Lieder aus Gjirokastra sind einzigartig und die schwierigsten, die man sich vorstellen kann. Unsere Gruppe kann alle Lieder aus Südalbanien singen,
meint Roland Schenko, der die Gruppe leitet. Alle Sänger sind Familienmitglieder, der Bruder und die Neffen. Dass die UNESCO die albanische Polyphonie zum Weltkulturerbe erklärt hat, freut den kleinen, kräftigen Mann mit den strahlenden Augen besonders. Manche Lieder sind mehr als 200 Jahre alt, aber durchaus modern, findet er. Zum Beispiel das Lied über die Mutter, die ihren ausgewanderten Sohn sehnsüchtig bittet, wieder nach Hause zu kommen. Doch der möchte auf gar keinen Fall zurück. Eine uralte Melodie mit einem aktuellen Text. Immerhin hat die Bevölkerung Albaniens seit dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems um nahezu ein Drittel abgenommen. Vor allem ist die Jugend aus dem Land verschwunden, in den Westen emigriert, in der Hoffnung auf ein besseres Leben.
Heute ist es schwierig, die Tradition zu erhalten. Die junge Generation interessiert sich nicht mehr so sehr für diese Lieder. Damals, während der sozialistischen Zeit, haben alle sie geliebt und sie wurden überall gesungen.
Während schon wieder schwere Tropfen von den mit grauen Felsplatten gedeckten Dächern plattern, zeigt Roland Schenko hinauf auf die mächtigen Häuser. Mit ihren ungewöhnlich großen Fensterfassaden, den hohen Bögen, massiven Natursteinquadern, starken Holzstützen, den weit überkragenden Dächern und den schweren Holztoren kleben sie wie kleine Festungen übereinander an den Felsen. Roland Schenkos Familie lebt seit 5 Generationen in Gjirokastra.
Unser mehr als 300 Jahre altes Haus liegt oben in der Ruga Granice, aber wir leben jetzt unten im Zentrum. Es ist schade, dass es so viel Geld kostet, um es zu erhalten, und die Regierung investiert einfach nicht.
So manches Haus im alten Gjirokastra, das gern als Stadt der 1000 Stufen bezeichnet wird, ist äußerst mühsam und oft nur zu Fuß zu erreichen. Einige der 400 unter Denkmalschutz stehenden Gebäude sind renoviert, manche zu Hotels oder Pensionen umfunktioniert und längst eine Touristenattraktion. Doch viele Eigentümer sind arm und können sich den Erhalt der Prachtbauten nicht leisten. Ein Problem auch für Roland Schenko, der das riesige, mehrere hundert Quadratmeter große Gebäude im Winter weder beheizen noch richtig restaurieren kann. Unten in der Stadt, sagt er, sei sowieso alles viel bequemer.
Neben den Menschen, die sich durch die schmalen, steilen Gassen und über hohe Steintreppen mühen, schnaufen antiquierte Minilaster, schwarze Dieselschwaden hinterlassend, den Mali Igiere hinauf. Bei Regen auf den Natursteinen ein glitschiges Unterfangen. Sie transportieren Arbeiter, Baumaterialien, Balken und Fensterflügel. Der kleine Basar rund um die alte Moschee soll komplett renoviert werden. Die niedrigen zweistöckigen Häuschen mit ihren Miniläden sind eingerüstet und entkernt. Die Dächer bereits erneuert. Djiro Castra, das UNESCO-Weltkulturerbe, ist nach langem Stillstand im Aufbruch. Wenn mit der Unterstützung vor allem aus den USA alles originalgetreu restauriert ist, wird der Basar ein Schmuckstück im Zentrum des alten Viertels werden.
Die Straßen in die 260 Kilometer entfernte Hauptstadt Tirana sind zum größten Teil bereits gut ausgebaut. Überall wird asphaltiert, verbreitert und die Verkehrsinfrastruktur verbessert. Grüne Hochtäler wechseln sich mit kurvenreichen Bergstrecken und berauschenden Ausblicken auf tief eingeschnittene Flusstäler ab. Entlang des Weges bieten Bauern Kirschen, Tomaten, Melonen und manchmal auch lebendige Hühner zum Kauf an, ehe der Verkehr rund um die Hauptstadt immer dichter und chaotischer wird.
Hinter den hochgeklappten Schlagbäumen mit dem ehemaligen Wachhäuschen in der Mitte verbirgt sich der große Bauernmarkt Tiranas. Ein Schild Dinamo Trigo, Dinamo-Markt, darüber die blaue Europafahne und die rote albanische Flagge, mit dem schwarzen, zweiköpfigen Adler in der Mitte. Dahinter ein riesiges Gelände mit Lagerhallen aus Zeiten der sozialistischen Planwirtschaft, die meisten verrammelt. Kunden suchen nach den günstigsten Angeboten, schleppen ihre Einkäufe nach Hause. Unter flatternden Planen, windschiefen Sonnenschirmen und angerissenen Plastikfolien geht es für einen südländischen Markt geradezu gemächlich und ruhig zu. Keine anpreisenden Rufe, kein lautstarkes Gefeilsche. Am Rande des Marktes steht Agime. Agime, die Morgenröte. Die kleine, hagere Frau, die eine schlichte, blaue Strickjacke trägt, bietet ihr weniges Gemüse in einigen durchsichtigen Plastiktüten an. Daneben ein Karton mit Auberginen und gelben Paprikaschoten.
Ich verkaufe Spinat und Brennnesseln. Die sind gut für Suppen, Gesundheitstees und sogar für die Haare. Außerdem Dill, Zichorie und Rucola, alles aus dem Garten. Ich bin jeden Tag von 7 Uhr morgens bis 8, manchmal 9 Uhr abends hier.
Wie bei Agime werden an allen Ständen frisches Gemüse, Obst der Saison und Kräuter angeboten. Eben das, was das Land hergibt. Kein Fisch, obwohl das Mittelmeer nur 35 Kilometer entfernt ist. Kein Fleisch, außer in einem kleinen Eckgeschäft vor dem eigentlichen Markt, in dem ein, zwei abgezogene Lämmer und ein paar frisch geschlachtete Hühner am Haken hängen. Große Farmen oder gar Massentierhaltung gibt es kaum in Albanien. Früher, sagt Agime, habe sie direkt an der Straße verkauft. Aber die Polizei habe sie mehrfach verscheucht. Jetzt muss sie für ihren Stand auf dem Markt 25 Euro im Monat bezahlen. Da bleibe nicht viel übrig.
Gleich neben der Talstation der neuen Bergbahn, die hinauf auf den Hausberg Dajitit führt, liegt in einer schmalen, tief eingeschnittenen, bewaldeten Schlucht der Eingang zu einer der größten Bunkeranlagen aus sozialistischer Zeit. Enver Hoxha, der brutale Herrscher der Nachkriegszeit, ließ hier für den obersten Staatsapparat und die militärische Führung einen ganzen Bergrücken atombombensicher aushöhlen. Meterdicke armierte Wände, ewig lange hell erleuchtete Gänge, Stahltür an Stahltür, Dekontaminierungs- und Aufenthaltsräume für Soldaten und Wachpersonal, Abhör- und Überwachungsanlagen, immer wieder rechts und links abzweigende Korridore, Wohnräume und Treppen, die hinauf- oder hinunterführen, militärische Kommandozentralen und Sanitätsräume, eine original eingerichtete Kantine und eine Versammlungshalle in der Größe eines Kinos. einige tausend Quadratmeter auf 5 Stockwerken. Ein scheinbar unendliches Labyrinth aus kaltem Beton, voll mit Dokumenten, Tonmitschnitten, Filmen und Fotos.
Es gibt hier 106 Räume, nicht alle sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Nur ein Drittel ist für Besucher geöffnet. Es existiert auch immer noch eine militärische Sperrzone, die man nicht betreten darf.
Klärt Luana auf. Luana ist 25, hat Kulturwissenschaften studiert und im Bunker einen Job gefunden. Neben der wissenschaftlichen Betreuung zeigt sie Interessierten, gegen die Kühle im Bunker mit einer dunklen Steppweste gewappnet, die Anlage, erklärt Zusammenhänge und Hintergründe. Die Aufarbeitung der düstersten Vergangenheit findet sie wichtig. Gerade die Älteren möchten die Zeit, in der das Volk brutal überwacht und unterdrückt wurde, in der Albanien von der Außenwelt isoliert und abgeriegelt war, am liebsten weit hinter sich lassen und vergessen. Ein modernes Albanien brauche jedoch Erinnerung und Aufarbeitung der eigenen Geschichte, meint Luana. Im Bunker und besonders in den Räumen des Diktators Hoxha werde sie besonders lebendig.
Die Räume Hoxhas bestehen aus dem Hauptraum, Sekretariat, Büro, Schlaf- und Badezimmer. Und das ist das einzige Zimmer, das Wände aus Naturfasern besitzt, was damals sehr luxuriös und teuer war. Die Wände waren stahlverstärkt, sodass es unmöglich gewesen wäre, sie zu zerstören.
Blecherne Büromöbel fürs Sekretariat, ein Schreibtisch, eine gemusterte Sitzgruppe im Stil der sozialistischen 50er Jahre mit Couchtischchen und billigem Teppich, ein Kerosinofen, alles kleinbürgerlich bieder. Bevor Luana im Atombunker anfing, kannte sie diese Zeit nur von ihrem Studium her und aus den wenigen Erzählungen ihrer Eltern.
Es war wohl eine harte Zeit. Meine Eltern waren damals in meinem Alter. Mein Vater war Musiker, der nach Hoxhas Tod in den 80ern viel gereist ist, auch ins Ausland. Und wenn er zurückkam, durfte er auf gar keinen Fall über das sprechen, was er gesehen oder gemacht hatte, auch nicht mit seiner Familie.
Die Folgen der Gewaltherrschaft: 200.000 Albaner verschwanden in Gefängnissen, wurden in Arbeitslagern unter grausamen Bedingungen gequält und gefoltert, mehr als 5.000 exekutiert. Familien, selbst zweijährige Kinder, wurden in Sippenhaft genommen und interniert. Kirchen und Moscheen zerstört, Gläubige verfolgt, getrieben von der Angst vor dem eigenen unterdrückten Volk. Eine Zeit, die tiefe Spuren in der albanischen Seele hinterlassen hat.
Von dem Düsteren der Vergangenheit ist in den Straßen und Cafés der Stadt nichts mehr zu spüren. Ganz im Gegenteil. Es herrscht eine entspannte, fröhliche Atmosphäre. Die Tische sind von morgens bis spätabends voll besetzt. Hier trifft man sich, diskutiert und verhandelt, schmiedet Zukunftspläne, trinkt einen Kaffee oder Cocktail. Männer mit ihren Freunden, Frauen mit ihren Freundinnen, Pärchen und Familien mit ihren Kindern. In Tirana lebt man draußen. In den Straßen, Schnellimbissen, Restaurants und Cafés sind auffallend viele junge Menschen unterwegs, mit Handys und Laptops als unverzichtbare Begleiter. Um die 30 private und staatliche Universitäten sind in den letzten Jahren entstanden. Dazu ziehen öffentliche, private und internationale Schulen die Jungen aus dem ganzen Land nach Tirana.
Ionila Gondole, Professorin für Literatur und Medien, hat einige Jahre in Deutschland gelebt und spricht fließend Deutsch. Die junge, attraktive Wissenschaftlerin begründet den Bildungshunger mit der jüngsten albanischen Geschichte.
Das muss man auch verstehen. In Albanien, während der Diktatur, nicht jeder konnte studieren. Wenn man einen Fleck in der Biografie hatte, das bedeutet entweder ein Feind in der Familie hatte, der im Gefängnis saß oder der aus dem Lande ging und so weiter, da war die ganze Sippschaft interniert, so im Lager. Und da durfte man sowieso nicht studieren. Aber auch die anderen dürften nicht das studieren, was sie wollten. Man dachte damals, wenn man Bildung hat, man arbeitet, irgendwie hat man leichtere Jobs und man schuftet nicht so viel in den Fabriken, also auf dem Lande. Und nach den 90er haben die Albaner dann die Familien, auch einfache Familien, also auch aus einfachen Verhältnissen, vor allem aus denen, aus diesen Familien, haben sie alles getan, dass die Kinder studieren, so dass sie ein besseres Leben haben und nicht so viel schuften müssen.
Sie wollen eine bessere Zukunft, Geld verdienen und gestalten.
Viel hat sich in den letzten Jahren in Tirana verändert. Die alten Prachtbauten wurden renoviert, neue Glaspaläste mit modernen Büros sind ebenso entstanden wie erstklassige Hotels. Schicke Geschäfte werben mit Kreationen aller bekannten internationalen Modelabels. Brunnen, Spielplätze und Parks, Straßen und Plätze wurden angelegt. Die ehemals grauen, bröckelnden Fassaden sind zumindest im Stadtkern größtenteils verschwunden. Der berühmte zentrale Platz rund um das mächtige Reiterdenkmal des albanischen Nationalhelden Skanderbej mit dem Nationalmuseum und der wunderschönen alten Moschee wird gerade aufwendig zur verkehrsfreien Zone umgestaltet. An den Ausfallstraßen haben sich Einkaufszentren und Dependancen internationaler Firmen niedergelassen. Dazu kommen immer mehr geförderte Start-ups junger Firmengründer. Die Stadt boomt und lässt manch einen inzwischen wieder aus dem Ausland zurückkommen.
Auch das ist Tirana. Staus und chaotischer Verkehr. Menschenmengen, die aneinander vorbeidrängen. Straßenzüge, in denen Möbel, Elektroartikel, Kinderwagen, Badezimmereinrichtungen, Metallwaren und Schuhe auf den Bürgersteigen stehen und an den Mann gebracht werden wollen. Schmale Gassen und Hinterhöfe, in denen Werkstätten alles sammeln und reparieren, was anderswo auf dem Müll landen würde. Und inzwischen gibt es, worauf man in der Stadt stolz ist, eine Müllabfuhr und saubere Straßen. Die vielen Frauen und Männer, die mit Handschaufeln und Besen die Bürgersteige sauber halten und im allgemeinen alltäglichen Gedränge kaum auffallen, zeigen die Kehrseite der neuen Gesellschaft, den sich verschärfenden Kontrast zwischen Reich und Arm.
Auch sie gehören dazu. Die arbeitslosen älteren Männer, die sich jeden Tag in dem kleinen Park von Stiljan Norli treffen und Karten oder Schach spielen. Unter schattenspendenden Bäumen setzen sie ein paar Leck und hoffen auf Glück im Spiel. Ein Ausdruck südländischer, unbeschwerter Lebensweise zwischen gläsernem Turm, neuen Einkaufszentren und einer riesigen Baustelle wirken die Männer jedoch wie aus der Zeit gefallen. Der Wandel wird über sie hinweggehen.
An der Ecke Boulevardi Jeanne d'Arc und dem Boulevardi George Bush ist der Rohbau der Moschee blickdicht abgeriegelt. 4 Minarette, 10.000 Quadratmeter umbauter Raum, 56 Meter hohe Türme. Ein mächtiger Koloss, neben dem die zahlreichen modernen Kirchen aller möglichen Glaubensgemeinschaften klein erscheinen. Von der Türkei finanziert, wirkt die im alten Stil überdimensionierte Moschee nicht zufällig wie eine Demonstration muslimischen Machtanspruchs. Die Mehrheit, die eine moderne Gesellschaft, einen nach Europa orientierten demokratischen Staat anstrebt, ist von dieser Art der Einflussnahme nicht gerade begeistert.
Tirana präsentiert sich mit seinen Grünanlagen, Bäumen und Alleen als überraschend grüne Stadt und als Geheimtipp für junge Leute aus aller Welt, die allabendlich in den Clubs und Kneipen Party machen wollen. Auf der anderen Seite des Lana-Kanals, im Bloku, dem ehemals für Normalbürger gesperrten Wohnbezirk der kommunistischen Führungsklique, wird abends gefeiert. Das hätten sich die Stalinisten um Enver Hoxha sicher nicht träumen lassen, dass sich in ihrem Sperrbezirk einmal eine gestylte Bar à la New York an die andere reihen wird, dass tausende Menschen modisch schick fröhlich herumflanieren und die teuersten getunten Karossen aller Edelmarken Stoßstange an Stoßstange durch das Viertel cruisen, ohne Aussicht auf einen Parkplatz.
In den Dajetetbergen sind rasch dunkle Wolken aufgezogen und entladen sich in sturzbachähnlichen Schauern. Arjan Haidari, der im Dorf Kaschar gerade noch in seinem Garten gearbeitet hat, flüchtet sich unter das Dach seiner Terrasse. Endlich einmal Muße, die Aussicht zu genießen. Arjan blickt hinunter auf die weite Ebene vor der Hauptstadt. Wie dynamisch sich Tirana entwickelt, kann er von hier aus gut verfolgen.
Bis 1992 gab es hier nur verstaatlichte Kornfelder und Mais für die Kühe. Keine Häuser, keine Firmen. Jetzt ist das Land privat. Entlang der Straße wurden die Felder verkauft. Mir gefällt diese Entwicklung nicht, aber die Leute brauchen Geld und verkaufen deshalb ihr Land. Da kann man nichts machen.
Hinter hohen Mauern und einem schweren Stahltor liegt Arians kleines Paradies. 700 Quadratmeter mit Apfel-, Kirsch- und Birnbäumen, mit Weinstöcken, Kartoffeln und dicken Bohnen. Alles fein säuberlich in Reih und Glied gepflanzt. Dazwischen ein paar Rosen und Bauernblumen. Weiter oben am Hang 40 Olivenbäume. Daneben Mandarinen, Orangen und Zitronenbäume. Eine schwarz-weiße Holsteiner Kuh grast nahe den Brombeerhecken am Grundstücksrand. Bienen summen. Und der alte Kettenhund beobachtet alles ganz entspannt. Arjan Haidari will nur seine Familie ernähren. Früher gab es keinen Quadratmeter Privateigentum. Da musste alles, wirklich alles abgeliefert werden. Kein Wunder also, dass es ihm wie vielen Albanern so wichtig ist, etwas Eigenes zu haben. Eine Wohnung, ein Auto, einen Garten.
Meine Tochter geht in die Schule, mein Sohn und meine Frau arbeiten und ich mache hier alles allein. Manchmal helfen sie mir. Heute ist alles viel besser als früher. Jetzt mache ich alles für mich.
Berat, 130 Kilometer südlich von Tirana, ist die älteste Stadt Albaniens. Erste frühgeschichtliche Spuren von Siedlungen sind mehr als 4000 Jahre alt. Malerisch ziehen sich die Häuser an der weiten Biegung des Flusses Osum rechts und links die Berghänge hinauf. Wie auf einer Galerie reihen sich die weißen Häuser im breiten Querformat neben und übereinander. Berat, die Stadt der 1000 Fenster, bietet ein unverkennbares Bild. Auf der einen Seite der ehemals von Handwerkern und Kaufleuten besiedelte, wohlhabende türkische Stadtteil Mangalemi, darüber hoch oben das noch heute bewohnte Burgviertel. Auf der anderen Seite des Flusses liegt das alte, etwas ärmere christliche Viertel Gorica.
Der Berat ist nicht gut.
Berat war und ist multikulturell. Es gibt viele Spuren ihrer unterschiedlichen historischen Perioden. Was man heute am deutlichsten sieht, sind die Überbleibsel der ottomanischen Periode. Also aus der Zeit 16. bis 19. Jahrhundert. Wie insbesondere die typischen Häuser Berats. Sie geben Auskunft über die sozialen Gegebenheiten der damaligen Zeit.
Sagt Leila Hacic. Sie ist eine der vielen jungen Frauen, die sich in Albanien um den Erhalt der Kultur und die Zukunft des Landes bemühen.
Das typische Haus in Berat ist ein Haus mit zwei Stockwerken. Das Erdgeschoss ist aus Stein, die Rückwand und die Seitenwände im Obergeschoss sind ebenfalls aus Stein. Die Front ist allerdings aus Holz mit den großen typischen Holzfenstern. Das Erdgeschoss aus Steinquadern war kühler und wurde als Lager verwendet und für Gebrauchsgegenstände benutzt. Oben wurde gewohnt. Was interessant ist, sind die Veranden mit ihren großen Fenstern. Die konnten nur durch eine Holzkonstruktion gebaut werden und erlaubten eine bessere Lüftung.
Im Obergeschoss eines Hauses kratzen mehrere junge Leute gerade den alten, feuchten Putz von den Wänden, mischen Stroh und Lehm und tragen den Abraum in Eimern die steile, ungesicherte Treppe hinunter in den kleinen Vorhof. In sogenannten Restoration Camps kommen junge Menschen aus der ganzen Welt nach Berat, um zu helfen, erzählt Leila Hajic, die die Camps organisiert. In mehreren Gruppen arbeiten sie an verschiedenen Häusern, renovieren Dächer und Wände, während professionelle Tischler Holzkonstruktionen, Schnitzereien, Türen und Fenster erneuern. Einer der freiwilligen Helfer, Richard Highland, bemüht sich gerade, mit einer Kelle frischen Putz auf die Wand aufzubringen.
Ich bin Jurist und in Amerika mache ich römisches Recht. Und ich interessiere mich sehr für wie die Gebäude aufgebaut wurden, damals. Und man kann sehr viel davon lernen, wenn man mitmacht. Also wir haben das hier gestern gemacht, diese Wand. Da drinnen ist Stein, sieht man nicht. Darüber hinauf hat man Erde gemacht. Und wenn man das wieder aufbaut, muss man das genauso bearbeiten, wie sie das am Anfang bearbeitet haben. Mit Stroh und mit Erde. Und dann, wir sind dabei mit Leim und Ziegenhaar, das irgendwie so zu machen, dass man darauf dann, darauf wird man dann später Gips geben.
Insgesamt 4 Wochen bleiben die meisten. Gerade Zeit genug für die Laien, einen einzigen Raum zu bearbeiten.
Ich meine, dass es uns gelingen wird, dieses Zimmer fertig zu machen. Hier in diesem Zimmer gilt Deutsch als eine Weltsprache, weil der Meister ist nach Deutschland gefahren, um Arbeit zu bekommen. Und da hat er ausgerechnet diese Techniken gelernt, die wir jetzt anwenden. Und ich als Jurist, ich habe in Berlin studiert und ich spreche Deutsch daher. Und weil hier sprechen wir miteinander Deutsch.
Etwas weiter unten, in einer schmalen, rutschigen Gasse aus über Jahrhunderte abgewetzten und blank geschliffenen Feldsteinen, arbeitet Gloria. Sie ist 19, kommt ursprünglich aus Nordalbanien und studiert Archäologie und Kulturwissenschaften in Tirana.
Wir restaurieren gerade die Dachbalken. Als wir hierher kamen, haben wir gesehen, dass Teile des Dachs komplett zerstört waren. Also haben wir alles heruntergeholt und richten es neu her.
Viel Zeit, sich Berat anzugucken, hat Gloria nicht. Bald muss sie wieder zurück an die Uni. Aber die mächtige Burg mit Blick hinauf auf den gewaltigen Gebirgszug des Spirak und auf das 2400 Meter hohe Tormor-Gebirge, die orthodoxen Kirchen und Moscheen mit ihren Wandmalereien und die Teche, das Kloster der Derwische, hat sie sich natürlich schon angesehen. Vor allem schätzt die junge Studentin das belebte Zentrum entlang des Flusses Osum mit seinen Parks, Restaurants und Straßencafés, gerade beim allabendlichen Spaziergang, beim Giro, wenn jung und alt die neue Fußgängerzone am Fluss auf- und abflanieren. Männer unter Bäumen Schach spielen, ältere Frauengruppen untergehakt den neuesten Klatsch austauschen und junge Männer beim Bier den kichernden Mädchengruppen mit ihren Blicken folgen.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Albanien, ein Land im Aufbruch. Eine Sendung von Wolf-Michael Eimler. Es sprachen Sandra Koop, Peter Bieringer, Udo Schmidt, Sabine Rhein, Ina Kast, Oke Bandixen, Angela Gobelin und Katrin Schmidt. Technik Sabine Suhr. Regie Sabine Korbmann. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.